Ihr habt es gerade vielleicht schon gehört, unser Sendungsjingle für Ultraviolett lief gerade zum allerersten Mal, denn das ist auch unsere erste Sendung in der neuen Reihe, die wir hier produzieren wollen. Ultraviolett heißt sie und wie der Name vielleicht schon so ein bisschen verrät, geht es hier um feministische, queer-feministische Themen.
Genau, es soll um Popkultur gehen, es soll um Politik gehen, um aktuelle Geschehnisse, was auch immer, was gerade aktuell so los ist. Und darüber wollen wir dann immer diskutieren. Ja, und zwar aus feministischer Perspektive, aus queer-feministischer Perspektive, weil wir finden, dass das bisher immer ein bisschen zu kurz kam bei Herz 87.9. Und deswegen haben wir jetzt diese Sendungsreihe gestartet.
Genau, und wir sind Ida Altheide,
Mira Rigauf
und Steffi Polnick.
Und die Idee für die Sendung ist im Prinzip auch eine ganz witzige Geschichte. Und zwar saßen wir zusammen in der Redaktion und haben uns mal wieder ganz fürchterlich über ein Thema aufgeregt und uns dann gefragt, hey, wieso machen wir das eigentlich nicht einfach im Radio?
Und genau, es ging nämlich um die Gillette-Werbung, die im, ich glaube, Januar oder im Februar rauskam.
Mit einem neuen Männlichkeitsbild.
Ja. Und
das war sehr polarisierend.
Ja, wo im Prinzip toxische Männlichkeit kritisiert wurde. Und ja, da haben sich ganz schön viele Männer auf den Schlips getreten gefühlt. Und das haben wir überhaupt nicht nachvollziehen können und haben uns ein bisschen darüber geärgert und ein bisschen diskutiert und haben gedacht, warum nicht im Radio darüber sprechen?
Genau, und das am besten direkt in einer eigenen Sendung und nicht irgendwie in anderen Sendungen mit drin. Ich meine, klar, wir haben super viele politische Themen, wir haben viel Musik, wir haben auch eigentlich alle anderen Bereiche und wir wollten alles, was so das Thema Feminismus tangiert, in einer Sendung bündeln und die wird jetzt einmal im Monat hier bei Herz 87.9 laufen.
Ihr hört gerade Ultraviolett, das heißt eine Stunde Popkultur und Politik aus feministischer Perspektive zum allerersten Mal heute auf Herz 87.9. Und ja, es gibt gerade wieder einen schönen Anlass zur Diskussion. Und zwar gibt es eine neue Werbung von Gillette mit einem Plus-Size-Model namens Anna O'Brien. Man sieht sie am Strand, sie hat ein Bikini an und sie scheint gute Laune zu haben. Und ja.
Eigentlich ist alles gut.
Ja,
aber das Problem ist, das ist nach der Meinung einiger YouTube-User, wenn man sich auf YouTube anguckt, aber auch sonst sieht man das viel.
Twitter ist auch
Twitter,
ganz
viel. Twitter habe ich persönlich nicht, deswegen kriege ich das weniger mit als YouTube. Aber es ist einfach für viele Menschen sowas wie Propaganda für Übergewicht.
Ja, yes. Also dazu muss man ja sagen, wer Anna O'Brien nicht kennt, sie ist nicht nur Plus-Size oder Curvy, sondern sie ist halt schon, was man, glaube ich, so als stark übergewichtig bezeichnen würde und halt dementsprechend natürlich auch irgendwie sehr polarisierend.
Eben, und jetzt behaupten super viele Menschen, ja, was soll das? Gillette propagiert Adipositas und dass wir jetzt alle fett werden sollen, weil das ja so gesund sei. Aber darum geht es gar nicht.
Ja, also und dazu muss man ja auch mal sagen, ich verstehe dieses Argument überhaupt nicht. Wieso wird irgendwie Fettleibigkeit zelebriert oder propagiert oder was auch immer, nur weil halt dicke Menschen gezeigt werden. Das ist halt irgendwie so absurd. Jetzt gehen ja nicht alle Leute hin und denken sich, hey, geil, fett sein ist irgendwie jetzt in und ich...
Ich frage mich auch, wo dieser Gedanke dann
an anderer Stelle wird das halt auch nicht so stark kritisiert. Es geht ja in diesem Werbespot, ist ja nicht das Thema, das Übergewicht von dem Model, sondern eine Rasur, so. Also das ist ja das eigentliche Thema, ist ja, kauf die Rasierer, damit kannst du dich enthaaren. Und
darüber kann man auch streiten.
Das ist das Thema, wo man dann wirklich drüber diskutieren könnte. Ja. Aber es geht ja nicht in erster Linie um das Übergewicht des Models, was da gewählt wurde. Und an anderer Stelle wird das ja auch nicht unbedingt so stark kritisiert, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Talkshows gucke, wo Rainer Kallmund eingeladen wird, sage ich ja auch nicht, das würde ich meinem Kind jetzt aber nicht zeigen. Später nimmt er den als Vorbild.
Finde ich aber ein gutes Argument, weil das irgendwie sehr, sehr konsequent wäre, das auch so zu Ende zu denken.
Ja, wenn man das machen würde, dann könnte ich ja sagen, okay, dann ist es wenigstens konsequent. Konsequenz kann ich immer im ganzen Sinne so weit respektieren, dass ich sage, okay, das ist anscheinend wirklich die Meinung dieser Menschen. Aber da ist es schon wieder, das ist so willkürlich. Das hat für mich immer so was Willkürliches, dass dann darauf so rumgehackt wird.
Ich frage mich auch immer, wo holen die sich dieses, also wieso holen die sich dieses Recht heraus, diese Person zu bewerten und auf einmal einen auf Mediziner zu machen und zu behaupten, ja, das Fettleibigkeit ist ja ungesund und warum, wie kommt man darauf? Also da sieht man halt, wie diskriminiert dicke Leute in unserer Gesellschaft halt noch sind. Und das macht mich sehr betroffen.
Ja, vor allem, weil gerade beim Dicksein ist es ja irgendwie etwas, was einen selber halt so null tangiert. Also es ist ja was, was einen irgendwie gar nicht betrifft und einem geht es ja nicht besser oder schlechter, egal ob jetzt dieser Mensch da ist oder ob der halt nicht da ist. Und dann verstehe ich einfach gar nicht, wieso Menschen das halt so dolle zu ihrer persönlichen Betroffenheit machen. Also so dieses, ich muss jetzt das auf jeden Fall kommentieren und da was zu sagen und es wäre ja ganz schlimm, das jetzt unkommentierter so stehen zu lassen. Das scheint ja irgendwie so das Bedürfnis dahinter zu sein.
Ich kann das auch nicht verstehen. Es ist ja in erster Linie, also jetzt nicht für Gillette, aber für andere Leute ist es ja in erster Linie da, um für diese Body Positivity, damit man sich wohler fühlt, egal wer. Also
ja, irgendwie überhaupt Vielfältigkeit von ja. Körpern überhaupt zu sehen. Also so dieses, die Menschen sind nicht alle blond und blass und dünn und whatever, sondern sie sind halt so total unterschiedlich. Und das ist ja eigentlich alles, was die Werbung an dem Punkt will, oder?
Ja, zumindest was jetzt da so mitschwingt.
Ja.
Genau, das soll halt einfach nicht so das, ich glaube, das soll halt einfach wirklich casual so reingebracht werden, dass es einfach so ist und dann muss sich halt derjenige, der das sieht, damit halt automatisch beschäftigen, dadurch, dass dann halt Werbung vielfältiger wird. Und eben nicht immer nur das Gleiche gezeigt wird, wie vorher auch. Aber ja, deswegen ist es aber trotzdem ja nicht die Aufgabe von Gillette in dem Sinne, das dann so noch aufzuarbeiten, sondern der Betrachter sieht diese Werbung und macht dann damit irgendwas. Aber es ist ja jetzt nicht Gillette, die sich jetzt mit Fettleibigkeit auseinandersetzen. Sondern die setzen sich damit auseinander, in ihrer Werbung viele Menschen anzusprechen. Und dadurch eben halt natürlich auch Leute, die nicht nur einem Schönheitsideal entsprechen.
Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, dass es ja scheinbar jetzt so das Ding von Gillette ist, so polarisierende Werbung rauszubringen. Und was man ganz gut merkt, ist, dass sowohl bei dem Clip über toxische Männlichkeit als auch jetzt über der neuen Werbung mit dem Plus-Size-Model, man merkt, dieses Rasieren oder Rasierer verkaufen steht irgendwie überhaupt nicht mehr im Vordergrund.
Das tritt total in den Hintergrund. Ja, das ist den Leuten, also darüber diskutieren die Leute gar nicht mehr. Es gibt positive Reaktionen, sowohl positive Reaktionen als auch negative Reaktionen. Das ist aber Gillette wahrscheinlich in erster Linie ganz egal. Also
ich habe mich auch wirklich gefragt, ob das jetzt verkaufsfördernd oder eher nicht fördernd ist. Also, keine Ahnung, ist es nicht vielleicht sogar kontraproduktiv, so Werbung rauszubringen? Und also kann nicht sogar die dann irgendwie das provozieren, dass die Leute wirklich weniger Gillette kaufen?
Das ist halt, das kann man so gar nicht sagen, weil man halt wissen müsste, wie viele Leute die Werbung gut fanden und wie viele sie schlecht fanden. Weil ich denke schon, dass Leute, die Werbung gut finden, dass sie schon eher Gillette kaufen, weil sie dann im Laden stehen und diese Venus-Rasierer sehen und sich und dann an diese Werbung denken und denken, ja, die machen Werbung für eine gute Sache, die will ich unterstützen. So. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das beeinflusst. Nur weiß man halt jetzt auch nicht, wie viele Leute die Werbung scheiße finden. Also ob es jetzt wirklich gewinnbringend ist für Gillette selbst, das ist eine schwierige Frage.
Das müsste man wahrscheinlich in paar Wochen bis Monaten gucken, wie dann da so die Verkaufszahlen sind. Aber jetzt so erfahrungsmäßig ist es zumindest häufig schon so gewesen, auch in früheren Werbespots, jetzt nicht speziell von Gillette. Aber wenn man solche Themen hat, zum Beispiel gibt es von Always zum Beispiel, die ja so Slip-Einlagen machen, ähnliche Werbung und auch schon früher aus den 90ern oder aus den 80ern. Und da war das dann auch so, dass wenn du solche Themen benutzt, wo du dann so typische Stereotypen brichst und du darfst es natürlich, also in der Zeit hättest du es natürlich weniger extrem machen können jetzt als heute mit diesem Männlichkeitsbild. Das hätte in den 80ern vermutlich nicht so gut funktioniert, weil das ein sehr großer Schritt gewesen wäre. Mhm. Aber wenn du dich ungefähr an den Zeitgeist, an das, was sowieso gerade in der Gesellschaft passiert, dass sich ja auch einige Menschen, jetzt hauptsächlich wahrscheinlich in unserem Alter als jetzt ältere Generation, mit ähnlichen Themen auseinandersetzen, sowieso schon, dass wenn du das dann irgendwie einbringst und dann in der Richtung progressiv wirkst sozusagen in deiner Werbung, dass das für deinen Ruf als Firma generell eigentlich fördernd ist. Weil du hast natürlich erstmal die Aufmerksamkeit, dass dann da Leute wieder schlecht drauf reagieren. Wir haben dann auch drüber diskutiert, also wir drei haben ja genauso drüber diskutiert, wie viele wahrscheinlich auch. Und dadurch verbindet man dann natürlich auch die Marke mit diesem progressiven Gedanken und denkt sich, ja, die sind ja eigentlich gut. Dass da jetzt ein riesen Konzern dann dahinter steht, die dir immer noch, weiß ich nicht, voller Plastikmüll und keine Ahnung was, Produkte immer noch verkaufen, ich will nicht wissen, wie die genau hergestellt werden. Also eigentlich will ich es schon wissen, weil man sollte sich damit auseinandersetzen. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist wahrscheinlich nicht sehr cool, wie Gillette-Produkte hergestellt werden.
Nee.
Damit setzt man sich dann aber nicht mehr auseinander. Ja, aber mit sowas setzt man sich dann halt nicht auseinander, nee. Sondern wir verbinden das jetzt damit, ey, die haben eine Werbung gemacht, wo die auf Diversität geachtet haben.
Ja,
und das ist ja grundsätzlich gut.
Was ja auch irgendwie super viel auch diskutiert wurde. Was ich in dem Kontext sehr spannend finde, ist zum Beispiel was auf derselben Ebene passiert, ist dann zum Beispiel sowas wie die Pink Tags, also der Fakt, dass halt Produkte für Frauen manchmal doppelt so viel kosten wie die für Männer. Und das ist auch bei Gillette-Rasierern quasi zu sehen, dass sie, glaube ich, so Pi mal Daumen anderthalb mal teurer sind für Frauen als für Männer.
Stimmt,
und dass halt sowas dann aber halt auch schon viel weniger kritisiert wird, als jetzt das, was du halt gesagt hast. Also dass es halt so im Gegensatz dazu doch sehr, sehr positiv dargestellt wird, was die halt machen. Und obwohl man halt darin schon so dieses Bigotte einfach im Unternehmen selbst halt schon so gut erkennen kann. So dieses, ja, wir machen jetzt was fürs Frauenbild und fürs Männerbild und für Diversity und so, aber im Endeffekt halt wirklich nur in diesem einen Werbespot und alles andere ist davon irgendwie überhaupt nicht betroffen.
Aber es ist trotzdem halt in erster Linie gut, dass sie es machen. Also da sind wir uns, glaube ich, einig. Und es könnten auch sich ein paar andere Firmen was davon abschneiden, finde ich. Also auch, wenn denen das im Prinzip egal ist, was das jetzt mit Leuten macht. Die wollen ja nur ihre Rasierer verkaufen eigentlich.
Ja, obwohl ich auch dann nochmal glaube, dass man auch dann als Konsument sozusagen dieser Werbung aufpassen muss, wie viel Gewicht man dem jetzt gibt. Also ich glaube, es ist auch nicht, also man kann schon sagen, es ist natürlich gut zu sehen, dass Werbung diverser wird. Das ist ja ein wünschenswerter Schritt. Aber ich glaube, man sollte jetzt auch Gillette dafür nicht auf irgendein Podest heben, dass sie das getan haben, weil es ja immer noch also ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt dem eigenen wie nennt man das, wenn man als Unternehmen so ein politisches Interesse hat? Der eigenen Firmenideologie vielleicht nicht unbedingt widerspricht, diese Werbung. Ich glaube jetzt nicht, dass die in ihrer Werbung was komplett anderes darstellen, als das, was sie eigentlich vertreten wollen. Auch wenn sie natürlich diese Pink Tags und sowas, das müssten sie dann auch noch reinkriegen, aber das ist wahrscheinlich immer noch so finanziell einfach ein großer Gewinn für die, das einfach so zu tun. Aber deswegen, glaube ich, darf man solche Firmen auch nicht zu sehr dann dafür loben, dass sie das dann so gemacht haben. Weil
es sollte halt Normalität sein.
Eigentlich sollte das normal sein und eigentlich müssten sie viel, viel mehr tun als das, weil sie haben uns jetzt eigentlich nur eine Werbung gegeben.
Ja, genau. Vor allem halt nicht nur in der Werbung. Soll. Also ganz ehrlich, wenn ich mir Spielfilme angucke, und damit meine ich jetzt nicht zwingend so die Blockbuster-Produktion, sondern halt eher auch die Sachen, die, keine Ahnung, über ein WDR oder so produziert werden, wo ich so denke, okay, da stecken die Öffentlich-Rechtlichen hinter. Und da sollte sowas eigentlich Thema sein. Und wenn ich mir dann halt angucke, wie Frauenrollen, wie Frauen dargestellt werden, wie überhaupt Diversity, also wie nicht-binäre, queer Menschen überhaupt drin vorkommen, wie dicke Menschen vorkommen. Das passiert halt einfach so null.
Aber durch die Werbung können Leute davon vielleicht ein bisschen inspiriert werden, wenn sie halt sehen, ja, die Werbung gibt's jetzt mit einem Plus-Size-Model und das ist auch gut so. Und warum eigentlich nicht? Warum machen wir das nicht auch in unseren Filmproduktionen?
Ja, und ich hoffe, dass es doch so irgendwie ein Anstoß ist. Und da denke ich halt auch, solche Sachen sind irgendwie noch viel wichtiger und es ist viel einfacher da auf sowas zu achten als halt in Werbung, wo halt einfach ein kapitalistisches Interesse dahinter steckt.
Vor allem kriegen das ja auch nicht so viele Leute mit, glaube ich. Also wenn ich mich jetzt nicht für das Thema interessieren würde, hätte ich es, glaube ich, gar nicht mitbekommen, dass es diese Werbung gibt. Es gibt ja auch super viele Leute, die gar kein Fernsehen gucken oder so. Gibt es das überhaupt im Fernsehen, die Werbung, frage ich mich gerade. Ich habe jetzt nur das Bild online gesehen.
Jetzt kann ich ja auch so eklig klingen und sagen, ich gucke gar keinen Fernsehen. Ich weiß es nicht.
Das ist halt so die Frage, ob die überhaupt auch in Deutschland dann laufen würde. Da bin ich mir nämlich auch schon gar nicht so sicher.
Die speziell glaube ich nicht, aber Gillette Deutschland hat ja auch eigene Werbespots, die in eine ähnliche Richtung gehen. Jetzt nicht so, nicht so ganz, ich finde wirklich praktisch die Light-Version, auch von diesem Männlichkeitsbild gab es hier eine Light-Version, wo dann ein Vater einen Kindergarten, einen Kinderwagen durch die Gegend geschuckelt hat. Und das war dann ganz toll. Und das war halt auch einfach nicht so extrem, ne? Weil die ganze Werbung war trotzdem hier, ich bin so glatt rasiert. Ja. Und manchmal, dann nehme ich meiner Frau die Arbeit ab und schiebe einen Kinderwagen durch die Gegend.
Aber es ist auch gut, dass keiner das kommentiert hat. So soll es ja auch sein. Es soll ja auch normal sein.
Ja, aber das meine ich halt, dass diese Werbung nicht so extrem war wie die andere, dass da verschiedene Sachen kritisiert wurden, sondern da war einfach so das absolute Minimum drin.
Findest du das denn so besser?
Also ich hätte gesagt,
so subtil?
Ich finde es, was heißt subtil? Ich finde ja zum Beispiel bei dieser Männlichkeitswerbung, ich weiß gar nicht, also man weiß ungefähr, warum sich Leute aufregen. Das klingt immer so, ich weiß gar nicht, warum die sich aufregen, aber eigentlich kann man sich vorstellen, warum die sich aufregen. Aber ich finde es eigentlich schockierend, dass man sich darüber aufregen kann, wenn da sowas kritisiert wird, wie du sollst keiner Frau hinterherrufen oder hinterherpfeifen, weil wenn ich mich darüber aufrege, dann heißt das ja, dass ich das eigentlich mache.
Ich glaube, am schlimmsten waren die grillenden Männer. Wirklich, ich glaube, das hat...
Ja, aber...
Dürfen wir jetzt nicht mehr unser Steak grillen!
Deswegen finde ich jetzt persönlich diese Werbung gar nicht so extrem. Ja. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, dass Gillette Deutschland sich mit der Werbung progressiv fühlt, in der ein Mann einen Kinderwagen durch die Gegend schiebt, dann finde ich das eher auf eine gewisse Art auch noch bedenklich, als dass ich es so cool finde. Also ich meine, ich finde es jetzt nicht schlimm, dass sie das machen. Sie sollen das ruhig machen. Das würde ich nicht kritisieren, sondern das finde ich schon gut. Aber ich finde es eher auf eine Art bedenklich, dass die dann sagen, wir sind so cool, dass wir das machen. Weil ich denke, wenn das cool ist, dass Männer ihre eigenen Kinder spazieren fahren, wo müssen wir dann eigentlich
dass
ansetzen?
Dass die dafür nochmal extra belohnt werden.
Ja, also das ist ja wohl, dafür braucht niemand ein Lob.
Nee. Also, ich weiß nicht, also ich kenne jetzt die Werbung nicht, von der du redest, aber ich weiß, dass halt im selben Zeitraum, wo halt dieser toxische Männlichkeitsclip im englischsprachigen Raum erschienen ist, halt es auch deutschsprachige gab, wo halt das Konzept war im Prinzip, dass sie immer Männer vorgestellt haben, die coole Sachen machen. Es gab zum Beispiel einen, der so Sporttraining für Kids von der Straße angeboten hat. Dann gab es zwei Männer, die halt einen Blog übers Elternsein geschrieben haben und so. Und sie haben halt die so vorgestellt. Und ich glaube halt, dass da der Unterschied ist, dass die halt keinen Skandal in dem Sinne ausgelöst haben, weil sie halt gesagt haben, es gibt alternative Männlichkeiten, aber die können quasi zwischen toxischen Männlichkeiten, also daneben bestehen. Und der so skandalisiert hat, der Werbespot war ja, das, was ihr macht, ist falsch.
Genau, das war halt so ein Fingerzeigen.
Das ist das Allerschlimmste, wenn Menschen sich angegriffen fühlen. Und deswegen fand ich den Spot richtig, richtig gut, weil viele, viele Männer sich sehr, sehr angegriffen gefühlt haben.
Ja, und manchmal muss man es ihnen auf dem Silbertablett einfach zeigen, was das Problem ist. Und das finde ich auch in Ordnung.
Ja, und das, also sowas muss, also Feminismus muss einfach unbequem sein, sonst funktioniert er nicht.
Ja.
Und ich glaube halt, dass das schon irgendwie ein sehr, sehr gutes Mittel war, halt auch klar irgendwie so krasse Reaktionen auszulösen. Und da verhärten sich natürlich auch die Fronten. Aber andererseits bekommst du halt sonst kein Nachdenken hin, weil halt die Privilegien, die man hat, auch sonst überhaupt nicht gesehen werden. Und halt auch die Nachteile natürlich, gerade jetzt im Fall von dieser Werbung.
Wir haben eben über Gillette-Werbungen gesprochen, auch über die aktuelle mit Plus-Size-Model Anna O'Brien. Und die kann man tatsächlich auch als Plus-Size-Model so bezeichnen. Wir wollen jetzt aber auch noch generell über, ja, was als Plus-Size-Model alles bezeichnet wird, sprechen, weil das vielleicht gar nicht unbedingt so die Übergröße ist, die man sich vielleicht als Übergröße vorstellt.
Genau, es gibt ja super viel Werbung mit sogenannten Curvy Models und dann guckt man sich diese Fotos an und denkt sich, what the fuck, das soll jetzt irgendwie super oversized sein? Nein.
Ja, also, vor allem, weil das halt irgendwie schon manchmal so bei Größe 38 anfängt.
Genau.
Und das Problem dabei ist ja, dass diese Kleidungsgrößen ja auch nicht genormt sind. Das heißt, eine 38 kann ja super unterschiedlich ausfallen. Und deswegen ist, glaub ich, auch dieser Begriff Plus Size oder Curvy Model irgendwie gar nicht so dolle festgelegt. Und das kann halt irgendwie, also je nachdem, wer halt dann die Modenschau organisiert oder wem halt die Kollektion oder so gehört, kann halt sagen, okay, das ist jetzt Plus Size. Und ganz ehrlich, wenn ich dann halt so Größe 38, Größe 40 sehe, die auch einfach krass schöne Proportionen haben und das macht, also es macht ja auch dann irgendwie schon nochmal viel aus und wenn ich dann mich mit meiner 38 daneben stelle, keine Ahnung, fühle ich mich jetzt nicht irgendwie repräsentiert oder so.
Also ich finde gerade diese Kategorisierung total schwierig, dass das überhaupt so kategorisiert werden muss. Ich meine, so Kleidungsgrößen in Zahlen jetzt 34, 36 und so, das ist ja alles sinnvoll, aber dass man das dann nochmal irgendwie so einzeln kategorisieren muss, irgendwie ja so ab 38, das ist dann Oversize. Warum? Also ich finde, man kann einfach in den Laden gehen und gucken, so hier 38, das passt mir so in der Regel, aber von mir aus kann ich auch 48 tragen, wenn mir das passt. Und keine Ahnung, ja, also das sollte ehrlich, einfach nicht so kategorisiert
also
werden.
Also wenn ich so an meine Jugend zurückerinnere, also mit 15, 16 oder so, wie krass schlimm habe ich es damals gefunden, wenn mir die Sachen in 36 nicht gepasst haben.
Ja genau, dann dachte man nämlich direkt, ach scheiße, jetzt bin ich fett und fett heißt ja auch hässlich in H&M-Denke. Und das ist halt so hart, wie sehr sich das noch in den, also wie sehr das noch in den Köpfen feststeckt. Dass eben es irgendwie wichtig ist, wie welche Größe deine Klamotten haben. Es ist so lächerlich einfach.
Vor allem das, was Mira eben schon angesprochen hat, finde ich, ist auch noch ein großer Faktor da drin, ist dann selbst, wenn die auch meinetwegen eine größere Größe haben als 38, was dann für Models trotzdem ausgewählt werden, die dann ja auch in der Regel nicht die Standard-Normalo-Figur von uns zum Beispiel auch irgendwie haben, sondern eine extrem, also dann vielleicht breitere Hüften haben und deswegen haben sie diese große Größe, aber dann eine extrem schmale Hüfte und dann wieder eine größere Oberweite.
Es soll halt irgendwie dann, es soll dann gut für die Leute sein, die dann nicht diesem Schönheitsideal entsprechen und nicht so schlank sind wie Models, aber es geht halt total nach hinten los.
Ja, vor allem, weil auch die dann ihre Zellulite und ihre Orangenhaut oder was auch immer wegretuschiert haben und im Endeffekt sind die halt auch einfach so super schön und immer noch so super, also vielleicht jetzt nicht so einem gängigen Schönheitsideal, was
aber ich finde sogar auch, ich finde sogar auch einem gängigen Schönheitsideal entsprechend auf eine gewisse Weise, weil eben die Körperformen von denen nicht dann so sind, dass man dann irgendwie sieht, dass sie dadurch, dass sie mehr Gewicht haben als das typische Größe 36 Model, sondern dass sie dann aber trotzdem eine Figur haben, die sehr sportlich aussieht. Also die haben dann nicht so, dass sie dann sitzen und man sieht, dass da so ein bisschen Schmull vielleicht über die Hose rüberquillt, was ja normal ist. Also was ich als normal empfinde, weil man sitzt halt und dann hat man so eine Figur. Und das ist aber trotzdem bei denen alles so flach auf eine Weise. Es ist halt einfach nur irgendwie, als hätte man das in die Breite gezogen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, also so es ist trotzdem diese typische Modelfigur, nur ein bisschen
Ohne Rollen oder so. Ja.
Und das ist ja auch völlig
Haare
irrational.
Oder zum Beispiel, das ist dann alles nicht existent. Also es gibt so einzelne Online-Shops, wo es das gibt.
Klar, also man kann jetzt nicht sagen, dass es das überhaupt nicht gibt.
Generell,
so, das ist ja nicht das Thema. Aber trotzdem so dieses typische Plus-Size-Model, was man dann im Kopf hat, ist ja dann nicht wie zum Beispiel in der Gillette-Werbung Anna O'Brien, die ja wirklich einem normalen Plus-Size-Figur irgendwie entspricht, sondern diese Models, die dann halt trotzdem diese Sanduhrenfigur haben, Hourglass, kann man das übersetzen auf Deutsch, Hourglass-Figur. Und das ist ja wirklich komplett, also wie viele Leute haben das denn wirklich?
Es ist so ein bisschen so, als würde die Werbung dir sagen wollen, ey, auch wenn du 40, 42 trägst, kannst du gefälligst dem Schönheitsideal entsprechen. Los, gib dir mal Mühe.
Ja, genau. Das Ding ist ja auch, es ist vor allem auch bei Bikinis so, dass dann so größere Größen gar nicht so zu diesen, also zu Körpern passen, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen. Und man zieht die dann an, aber fühlt sich dann trotzdem unwohl. Ja, wisst ihr, was ich meine? Das ist halt auch so sinnlos.
Es gibt die dann halt in einer größeren Größe. Also ich bin immer ganz froh, dass ich das Problem nicht habe, weil ich sehr schlank bin und eine sehr kleine Oberweite habe und jetzt nicht irgendwie mit sowas kämpfen muss. Aber gerade halt so diese dünnen Trägerchen oder so, da merkt man halt einfach, die sind für kleine Größen gemacht. Und bei großen Größen halten sie entweder nicht oder es sieht halt einfach kacke aus.
Genau. Soll ich noch meine persönliche Geschichte dazu erzählen, ja, mit meinem Bikini-Oberteil? Da gibt's dann auch dieses Bikini-Oberteil. Ich habe so Körbchengröße B bis C. Ich weiß das nie so genau. Und ich hatte ein Bikini-Oberteil von einem Laden und hatte dann irgendwie Größe 44 oder so. Und es hat mir so körbchenmäßig so einigermaßen gepasst. Aber halt so das um den Körper herum, dieses Band, das war mir viel, viel, viel zu eng. Und es war auch alles viel zu schmal. Also das war, nee.
Kann man das dann ja nicht mal auf Konfektionsgrößen schieben. Weil wenn ich sage, ich stelle so ein Bikini her, der eine Konfektionsgröße hat, also vielen Leuten passen soll, dann muss ich doch auch mir irgendwie was einfallen lassen, dass man meinetwegen den Träger verstellen kann oder so. Dass ich den halt in breit haben kann, wenn ich einen breiteren Umfang habe, oder in ganz schmal, wenn ich große Oberweite habe, aber eine kleine Taille ist das nicht.
Nee, wie heißt denn das?
Einen kleinen Brustumfang unten.
Unterbrustumfang.
Ja, so. Das, wo die Rippen sind. Dann muss ich das ja einstellen können oder so. Also irgendwie muss man sich da doch was, also gerade bei Bikinis kann man sich doch irgendwas Schlaues überlegen, dass das funktioniert.
Es ist ein Problem. Nach wie vor.
Aber also man merkt einfach, wie unflexibel Mode in diesem Bereich auch einfach noch ist.
Ja.
Also, keine Ahnung, dass halt überhaupt so was wie Variante Körper und so, dass es halt irgendwie, dass das von der Mode halt überhaupt nicht berücksichtigt wird und dass auch scheinbar, also gar kein Interesse halt daran besteht, es irgendwie zu berücksichtigen, weil wieso, die Leute kaufen es ja und zwängen sich dann da rein. Und
genau, und da ist es dann halt auch irgendwie, da, also das, die Plus-Size-Werbung dann ist dann irgendwie auch nicht mehr, ja, nicht mehr so sinnvoll in dem Fall jetzt. Weil man sich sowieso unwohl fühlt. Keine Ahnung, das ist ein Aufreger.
Ja, vor allem, also jetzt, wo wir auch gerade beim Thema sind, Mode für Plus-Size, was ich da ja auch immer noch ganz schlimm finde, ist dieses, ja, wir produzieren jetzt Sachen extra für Plus-Size, damit die auch an solchen Menschen gut aussehen. Und du merkst halt, dass diese Mode garantiert von super schlanken, dünnen Menschen designt wurde. Denn es geht im Prinzip nur darum, alle Problemzonen oder das, was die Leute halt dann als solche empfinden, irgendwie zu verhüllen, zu kaschieren oder zu sonst was, weil man darf, also damit die Leute halt weniger dick aussehen tatsächlich. Das ist dann das einzige Ziel von so Übergrößenmode. Zumindest kommt mir das halt manchmal so vor.
Ich fand das halt, ja.
Jetzt aus einem wirklich rein naiven Gedanken, wenn ich jetzt zum Beispiel auch mit euch drüber rede, wirklich aus einem tieferen Sinne, was solche Firmen für einen Vorteil daraus haben, dass sich dann Menschengruppen schlecht fühlen wegen ihrer Figur. Weil verkauft es sich dadurch dann trotzdem gut?
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und ich glaube, die denken da gar nicht so drüber nach. Denen ist das, glaube ich, gar nicht bewusst, dass das diskriminierend ist.
Ich denke aber, die wollen doch verkaufen. Die wollen doch irgendwas
ja, klar wollen die das. Aber ich glaube,
den Mann an die Frau bringen.
Also ich weiß halt nicht, wie die Verkaufszahlen sind. Mhm.
Ja, aber ganz ehrlich, also schöne Plus-Size-Mode, die extra für große Größen produziert ist und die schön und kleidsam und so ist, die würde weggehen wie geschnitten Brot, wenn Leute die auch wirklich mal irgendwie produzieren würden. Also es gibt ja auch einzelne Modeketten, die sowas schon machen. Also es gibt so kleinere Labels, die da halt irgendwie auch schon was produzieren. Aber die sind halt meistens so klein und exklusiv, dass halt diese Mode für normale Menschen einfach unerschwinglich ist. Aber es zeigt halt irgendwie, okay, es gibt diesen Bedarf daran und die Leute sind dann auch gewillt, echt viel Geld dafür auszugeben.
Ja, zwangsweise ja auch irgendwie. Also ich habe das auch schon gesehen, letztens mit einem Fairtrade-Label. Aber deswegen frage ich mich, warum man da nicht einfach, also warum will man da denn gar nicht hinterherziehen, weil das bietet ja wirklich auf einer kapitalistisch gedachten Ebene, das bietet ja echt eine gute Geldquelle, weil es gibt ja, weiß ich nicht, 70-60% der Menschen, die auch ein Interesse daran haben, irgendwie Mode zu tragen, die nicht nur auf 34 abgeschnitten. Ist nicht das Wort. Zugeschnitten.
Zugeschnitten.
Ja, nicht nur für Größe 34 zugeschnitten ist und dann einfach so in Paint praktisch mit einer Skalierung größer gezogen wird.
Ja, also keine Ahnung, ich bringe da jetzt mal eine steile These zu und ich glaube, es liegt schon viel einfach daran, wie halt unsere Gesellschaft immer noch von patriarchalen Strukturen geprägt ist. Also dieses einfach, dass Frauen einfach in dieses Schönheitsideal gepresst werden, wo ja auch viel so Unterwürfigkeit und so einfach mit reinzählt. Also dieses, Frauen müssen bestimmte Regeln, müssen bestimmte Normen erfüllen, müssen sich auf bestimmte Art und Weise anpassen, sich auf bestimmte Art und Weise kleiden. Also das ist ja was, was Frauen schon irgendwie sehr viel krasser betrifft als Männer. Und das jetzt zu lockern, würde ja auch bedeuten, hey, wir lassen zu, dass Frauen sich noch viel freier entfalten dürfen und sich nicht mehr schlecht fühlen wegen ihrer Körper. Also das ist ja schon irgendwie was, was man in der Modeindustrie einfach daran merkt, dass sie einfach noch verhältnismäßig konservativ zu anderen Bereichen ist.
Genau, Frauen müssen schön sein und Männer müssen sich gar nicht so darum scheren, was sie eigentlich tragen und wie sie aussehen. Es gibt, wenn man jetzt dran denkt, was gibt's für männliche Models? Wer fällt euch ein? Ein Sixpack-Heini mit Drei-Tage-Bart. Ja, so einer ja. Zum Beispiel.
Materia war wirklich mal Model.
Ja, aber das, ja, das passt. Ja, er hat halt so dieses Klischee-Aussehen ja. Für männliche Models,
aber
die
ich
man
so
kennt.
Damit fängt es doch schon an, oder? Also selbst ich, die mich gar nicht für sowas interessiere, kann halt irgendwie weibliche Model namens 4, 5 Stück so einfach aus der Pistole sagen, aber ich könnte keinen einzigen männlichen Modelnamen nennen. Also ich weiß einfach nicht, ich kenne einfach
keine
männlichen Models.
Stimmt, generell, ja, da fällt mir auch gar nichts ein. Es gibt halt diese also ganz viele Schauspieler, die das dann nebenher machen, aber
ja,
sonst...
Ich kann das jetzt nicht komplett unterschreiben, weil ich kenne männliche Models, aber ich weiß jetzt das Aussehen, ich kenne jetzt die Namen nicht, aber ich bin auch sehr schlecht mit Namen. Also bis auf jetzt so krasse Supermodel-Namen, die man überall liest, da bin ich halt jetzt schon wieder so auf der Seite, dass ich das unterstützen würde, dass man mehr über die spricht. Ich kenne den Namen von Kate Moss oder so, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich krass viele Modelnamen kenne. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass es mir nicht... Hier, es gibt doch diese Familie. Jetzt fällt mir was ein. Hier, Gigi Hadid und so. Die sind gerade in Amerika ganz famous. Die ist auch irgendwie mit irgendeiner Kardashian befreundet. Jetzt kommt mein ganzes, mein ganzes Trash-Wissen aus meinem Kopf. Und der Bruder... Der modelt auch.
Und wie sieht er aus?
Ungefähr, und wie heißt der?
Ich weiß den Vornamen nicht. Ich weiß aber auch zum Beispiel, die Schwester von der modelt auch. Und ich weiß auch gerade nicht mehr, wie die mit Vornamen heißt. Das ist jetzt gerade, weil das so ein Gedankenblitz. Aber es gibt ja auf jeden Fall, wollte ich damit sagen, gibt es ja viele männliche Models, weil auch für männliche Mode gibt es Werbung. Und auch die muss von Menschen auf diesen Bildern getragen werden, um zu zeigen, wie das sitzen soll. Und trotzdem, ich gucke mir solche Sachen auch an, weil ich dann vielleicht für meinen Bruder oder so möchte ich mal ein T-Shirt kaufen und dann sehe ich auch diese Bilder. Aber diese Leute sind halt aber auch immer nach einem sehr sehr krass ideologischer Form praktisch ausgewählt, weil die haben dann halt auch immer einen Sixpack, sind ungefähr, glaube ich, dann steht da immer, Modelgröße ist so 1,85 bis 1,90. Und dann haben die mal so ein bisschen Drei-Tage-Bart und sehen halt super schön aus. Mm. Und das ist ja auch nicht realistisch. Also ich bräuchte...
Ja, es
also
müsste genauso...
kann, glaube ich, an einer Hand abzählen, wie viele Männer ich kenne, die ein echtes Sixpack haben. Das sind nicht so viele. Ich kenne eigentlich, die meisten haben so ein ganz normale, halt so ein... Wie nennt man das?
So einen kleinen Schwabbel?
Ja, so einen kleinen Schmull vorne.
Ja, ist auch so.
Ja, also müsste das eigentlich ist eigentlich mein normales Bild von einer Männerfigur. Aber das sehe ich nicht auf solchen Bildern.
Nee, überhaupt nicht. Es gibt dann halt jetzt so Plus-Size-Models und so irgendwelche neuen Projekte mit Frauen, immer mit Frauen. Aber Männer sieht man halt nicht in Plus-Size
als Plus-Size-Model. Ja, es gibt das, aber es wird halt auch viel weniger darüber geredet.
Es geht halt unter.
Ja, und ich glaube halt auch, dass es sich dadurch vielleicht sogar auch langsamer entwickelt. Weil, wie du eben schon sagtest, so als Mann hat man ja auch irgendwie diese Vorstellung, sich nicht zu dolle für Mode interessieren zu dürfen, irgendwie sich auch nicht zu dolle ums Aussehen zu kümmern. Es ist ja so dieses, ja, Männer müssen ja 10 Minuten aus dem Bad sein und Frauen dürfen 2 Stunden brauchen. Und ich glaube, dass sich das schon auch darauf auswirkt, wie halt Werbung gestaltet wird. Und dass halt Werbung für Männer in dem Sinne schon häufiger eben in diesen Stereotypen noch verbleibt, als die von Frauen vielleicht sogar. Wir haben super viele Themen in der Sendung angesprochen. Wir haben über Plus-Size-Models geredet, wir haben über die polarisierenden Gillette-Werbungen geredet und wir haben gerade darüber geredet, wieso Schönheitsideale besonders bei Frauen eigentlich immer noch so stark forciert sind und wie es eigentlich bei Männern ist und dass es vielleicht auch einfach daran liegt, dass uns das bei Männern gar nicht so dolle auffällt wie bei Frauen und es vielleicht trotzdem auch genauso stark und noch genauso konservativ ist.
Ja, und abschließend kann man dann, glaube ich, festhalten, dass wir feststellen konnten, dass da natürlich wieder viel patriarchale Strukturen drin mitwabern, also eigentlich in jedem Thema, was wir besprochen haben. Wir haben angefangen mit dieser Gillette-Werbung, in der Anna O'Brien dann dafür kritisiert wurde, also für ihre Figur kritisiert wurde und Gillette dafür, dass sie dann Übergewicht propagieren würden. Dass das ja natürlich auch wieder so rausgepickt ist, weil an anderer Stelle wird sowas nicht kritisiert oder andere schädliche Dinge werden auch nicht so viel kritisiert. Und dass das dann vielleicht wieder daran liegt, dass eine Frau nicht dem gängigen Schönheitsideal entspricht und dass deswegen auf jeden Fall kritisiert werden muss. Und auch später, dass dann eben Frauen auch als Plus-Size-Model größtenteils dann wieder nicht dem normalen Bild von Plus-Size entsprechen, sondern trotzdem eine sehr ideale Figur haben, die sehr wohlgeformt aussieht. Und dann eben auch wieder irgendwie natürlich in dieses patriarchale Schönheitsideal reinpasst. Und dann am Ende auch Männer dann davon betroffen sind trotzdem, weil erstens sieht man das bei Männern nicht so viel, dass das kritisiert wird, was für Frauen doof ist, weil sie dann denken, bei uns, wir müssen so stark drauf achten, aber Männer natürlich nicht, das ist doch auch wieder blöd. Das ist einmal scheiße. Und dann ist es natürlich auch wieder für Männer auch auf der anderen Seite schlecht, weil dann dieses Bild von dieser toxischen Männlichkeit dann eben zeigt, dass Männer sich nicht für Mode zu interessieren haben und deswegen können die nicht so wirklich darüber sprechen vielleicht, dass sie sich in dieser Werbung nicht repräsentiert fühlen.
Also wir können festhalten, das Patriarchat, das zieht sich leider immer noch durch unseren kompletten Alltag, durch fast alle Themen, könnte man vielleicht so sagen. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass im Moment über dieses Thema gesprochen wird, dass darüber diskutiert wird, sowohl negativ als auch positiv, weil dadurch Leute vielleicht ein bisschen für dieses Thema sensibilisiert werden.
Ja, und vor allem, weil diese Werbung ja auch einfach Ausdruck von Diskussionen sind, die halt aktuell einfach stattfinden. Also es ist ja, jetzt kommt nicht von ungefähr, dass Gillette jetzt ganz bestimmte Themen aufgreift, einfach weil es halt Themen sind, die gerade aktuell in den Medien einfach ultra viel diskutiert werden und es halt einfach aufgegriffen wird und es, glaube ich, auch zeigt, welche Bedeutung diese Themen einerseits haben und andererseits eben auch wieder auch progressiv was draus entstehen kann.
Ja. Ja, das war eine Stunde Ultraviolett.
Das erste Mal.
Das allererste Mal. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir sind
Ida Altheide,
Mira Rigauf
und Steffi Polnick.
Und wir hören uns in einem Monat wieder zur nächsten Ausgabe von Ultraviolett.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.